Wir machen weiter im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Verse 17 und 18. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Ja, ich bin letztes Mal eingegangen auf den Begriff Gericht und ich möchte das nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir letztes Mal dazu betrachtet haben. Es gibt unterschiedliche Arten von Gerichten und einige habe ich in diesem im Rahmen eben dieses Verses behandelt. Und zwei fehlen noch. Und ich möchte aber dazu sagen, das sind nicht alle Gerichte, von denen wir in der Bibel lesen. Wenn wir das so ausführlich machen wollten, dann müssten wir noch einiges mehr dazu betrachten, was aber jetzt einfach den Rahmen hier sprengen würde. Wir haben erstens ein ganz normales menschliches Gericht, eine Gerichtsverhandlung, in 1. Korinther 6, Vers 7 als Beispiel. Also wenn dieses Wort verwendet wird, kann es auch einfach ein menschliches Gericht meinen. Wir haben aber dieses Wort hauptsächlich im Zusammenhang mit dem göttlichen Gericht. Und ein göttliches Gericht kann in der Zeit erfolgen. Es kann sein, dass Handlungen von Menschen in diesem Leben noch Konsequenzen und Folgen haben. Das sehen wir natürlich im Alten Testament sehr häufig, nämlich gerade beim Volk Israel. Das Volk Israel war Gott ungehorsam und wurde gerichtet. Wir sehen es auch bei manchen Einzelpersonen. Und wir wissen aber, dass es auch teilweise im Neuen Testament passiert. Auch da haben wir einige Beispiele, zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Also ein Gericht in der Zeit. Aber ich hatte auch gesagt, oft ist es so, dass es nicht kommt, dieses Gericht in der Zeit. Dass jemand gegen Gott handelt, dass jemand sich stark versündigt, dass jemand ja, Gläubige zum Beispiel verfolgt und damit davonkommt. Und man meint, jetzt rein äußerlich gesehen, meint, das ist ja nicht in Ordnung. Der darf diese Sünden begehen, darf diese Verbrechen praktisch tun, darf Gläubige misshandeln. Und es passiert gar nichts. Es passiert nichts. Gott greift nicht ein. Aber Gott wird richten. Und deswegen kommen wir zu Nummer 3. Das jüngste Gericht, wie es genannt wird, das jüngste Gericht, weil es das letzte Gericht ist, bevor dann die Ewigkeit beginnt. Und vom jüngsten Gericht lesen wir in Hebräer 9, Vers 27, ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und natürlich Offenbarung 20, Vers 11. Wir werden auch nochmal, wenn wir den Vers 18 betrachten, nochmal auf das jüngste Gericht zurückkommen. Dann haben wir ein weiteres Gericht betrachtet, nämlich Nummer 4, das Gericht über Jesus. Warum war das ein Gericht? Das sehen wir sehr gut in Jesaja 53, wo es heißt, dass er unsere Strafe getragen hat. Und auch im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21, wo von einem Tausch die Rede ist, nämlich dass Jesus zur Sünde wurde und wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, Jesus Christus ist am Kreuz anstelle des Gottlosen getreten. Er hing dort anstelle des Gottlosen. Und auf der anderen Seite darf der Gläubige die Gerechtigkeit Gottes empfangen, nämlich wenn er an dieses Werk, an dieses Evangelium glaubt, dann geschieht dieser Tausch. Also dieser Tausch geschieht nicht einfach für alle Menschen generell, sondern ganz speziell für die Gläubigen. Ein Gläubiger darf sagen, ich weiß, mir ist vergeben, ich weiß, der Herr Jesus hat alles vollbracht, er hat mir meine Sünden vergeben, weil er die Strafe getragen hat, die Strafe, die ich verdient hätte. Und hier haben wir auch die Grundlage für die Rechtfertigung. Rechtfertigung aus Glauben heißt, dass unsere Sünde, dem Herrn Jesus zugerechnet wird, und er hat sie am Kreuz bezahlt, und die Gerechtigkeit Gottes uns zugerechnet wird. Das ist dieses Prinzip der Zurechnung, und somit ist die Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott bestehen, eine passive Gerechtigkeit, keine aktive Gerechtigkeit. Passive Gerechtigkeit, warum? Weil es eine fremde Gerechtigkeit ist, eine Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird, wenn wir an das Evangelium glauben, und nicht eine Gerechtigkeit, die wir selbst bewirken. Natürlich hat diese passive Gerechtigkeit zur Folge, dass wir auch anfangen, Werke der Gerechtigkeit zu tun, dass wir dem Herrn nachfolgen, dass wir ihm dienen und dass wir uns vom Herrn gebrauchen lassen. Aber das sind die Früchte, das ist die Folge des wahren, des rettenden Glaubens. Also hier können wir dankbar sein, dass der Jesus gerichtet wurde. Er ist freiwillig ans Kreuz gegangen, er hat das Gericht über sich ergehen lassen, er hat die Strafe getragen, die wir verdient hätten. Er hing dort an unserer Stelle. Dieses Gericht über Jesus ist die Grundlage dafür, dass wir in alle Ewigkeit Hoffnung haben dürfen, dass wir vertrauen dürfen auf den Herrn und wissen dürfen, in der Ewigkeit sind wir einmal bei ihm. Und jetzt wollen wir heute weitermachen mit Punkt 5 und Punkt 6. Wir haben nämlich eine weitere Kategorie von Gericht. Und dieses Gericht können wir gleichsetzen mit Zucht. Das sehen wir im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 11. Ab Vers 31 lesen wir: Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Was ist der Zusammenhang dieser Bibelstelle? Der Zusammenhang ist, dass Abendmahl, das Mahl des Herrn, in Vers 27 heißt es: Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Hier haben wir die Aufforderung, würdig teilzunehmen am Abendmahl. Und in Vers 28 der bekannte Vers: Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Also hier sehen wir tatsächlich, es gab Probleme, auch gesundheitliche Probleme in Korinth, bei den Korinthern, weil sie das Mahl des Herrn unwürdig zu sich genommen hatten. Und ein Problem, das Paulus explizit anspricht, ist in Vers 20. Da sagt er: Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass er der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Also es war üblich, dass das Mahl des Herrn verbunden war mit dem sogenannten Liebesmahl, dass man eben zusammen aß und trank. Und hier offensichtlich war es bei den Korinthern nicht so, dass sie großzügig teilten, sondern dass der eine sich üppig mitbrachte und aß und danach dann am Abendmahl teilnahm, während der andere eben hungrig dann daran teilnehmen musste. Und das war natürlich ein Unding. Das widersprach komplett dem, was Jesus uns gelehrt hat über Nächstenliebe, über die Liebe zu den Geschwistern, über das Miteinander. Und das führte dazu, dass wenn sie dann dieses Mahl, das Abendmahl nahmen, dass sie es unwürdig taten, weil es eben in diesem Zusammenhang geschah. Und da sagt Paulus, er sagt nicht mal teilt auf jeden Fall, er sagt: Wenn ihr schon nicht teilen wollt, dann esst zu Hause. Und beschämt nicht den, der nichts hat. Ja. Das heißt, wir sehen hier auch, in der Gemeinde zu Korinth gab es wirklich massiv Probleme. Paulus hatte nicht mal die Hoffnung, dass sie bereit wären zu teilen. Und deswegen drückt er sich so aus. Und so kann es sein, dass man eben unwürdig an diesem Mahl teilnimmt, weil man es mit solch einer Haltung, mit solch einer Gesinnung tut. Und das kann wirklich dazu führen, dass Gott eingreift und dass manche eben krank werden, manche sogar entschlafen, also sterben. Und das ist dann eine Züchtigung von dem Herrn. Und in Vers 31 erklärt das jetzt genauer. Er sagt, denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Also wenn wir es selber sagen würden, das ist nicht richtig so, das verurteilen wir, wir sorgen jetzt hier für Ordnung und wir verhalten uns anders, dann wäre es nicht nötig, dass der Herr züchtigt. In Vers 32 lesen wir dann, wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Wir haben hier also ein Eingreifen Gottes, das verhindern soll, dass wir samt der Welt verurteilt werden. Und hier sehen wir auch, dass die Züchtigung, die der Herr den Seinen zuteil werden lässt, nicht gleichzusetzen ist mit Verdammnis, sondern sie hat genau das Gegenteil zum Ziel, nämlich, dass der Gläubige nicht verdammt wird. Es ist also ein Eingreifen und Gott greift ein und verhindert sozusagen, dass seine Kinder ihm noch mehr Unehre machen. Und das ist hier diese Züchtigung, von der er spricht. Und das stimmt auch komplett überein mit dem, was Paulus in Römer 8 sagt. Dort sagt er nämlich, so gibt es jetzt in Vers 1 keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Also in Christus Jesus gibt es keine Verdammnis mehr. Und ich hatte ja letztes Mal auch schon andere Bibelstellen aufgeschlagen, wo Jesus das auch betont. Zum Beispiel Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und auf welches Gericht bezieht sich der Herr Jesus? Er bezieht sich nicht auf Züchtigung. Er sagt nicht, wer mein Wort glaubt, wird nicht gezüchtigt. Er sagt, kommt nicht ins Gericht und er meint das jüngste Gericht. Er sagt demjenigen zu, der glaubt, der gerettet ist, dass er ewiges Leben hat, dass er nicht ins Gericht kommt, sondern vom Tod zum Leben hindurchgedrungen ist. Und so auch in 1. Johannes, Kapitel 4. Entschuldigung, Kapitel 5, Vers 13. 1. Johannes 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also ein Gläubiger darf wissen, er hat ewiges Leben. Er hat es jetzt schon. Also der Gläubige empfängt es erst nicht am Ende, wenn er mal beim Herrn ist, sondern er darf sich jetzt daran freuen, dass er jetzt schon ewiges Leben hat. Und das ist eben auch in Übereinstimmung mit der Tatsache, dass es keine Verdammnis gibt für die, welche in Christus Jesus sind. Und somit ist die Züchtigung des Gläubigen nicht mit dem Ziel, ihn zu verdammen, sondern damit er nicht samt der Welt verurteilt wird. Es gibt ja manchmal den Vorwurf, wenn man mit jemandem spricht und sagt, ich weiß, dass ich ewiges Leben habe, der Herr hat es mir zugesagt, ich habe es jetzt schon. Dann sagen manche, ja gut, dann kannst du es ja sündigen, so viel wie du willst. Wir müssen hier zwei Einwände aufführen. Erstens, wenn man ewiges Leben hat, hat man auch eine neue Gesinnung. Eine Gesinnung, die Christus gemäß ist, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Das ist eine Sache, die auch wächst und die sich weiter verändert. Bis zu einem gewissen Grad hat man eine erneuerte Gesinnung und hat nicht die Einstellung, boah super, jetzt darf ich sündigen so viel wie ich will. Wenn jemand das sagt, dann muss man sich fragen, ist wirklich eine Geburt von oben geschehen? Das ist das Erste. Und das Zweite, falls jemand doch sagt, ich sündige jetzt, weil ich diese Sünde unbedingt begehen will. Ja, Sünde ist ja manchmal auch sehr, sehr schlau, oder der Widersacher ist sehr schlau, wie er zur Sünde verführt. Und es kann tatsächlich sein, dass ein Gläubiger sagt, so verhalte ich mich jetzt. Wie die Korinther, die sagen, so verhalte ich mich. Ja. Ich sehe es nicht ein, abzugeben, ich sehe es nicht ein, zu teilen. Und ich ziehe das jetzt so durch sozusagen, obwohl es sicher auch von anderen Kritik gab an dieser Verhaltensweise, dann ist es eben möglich, dass Gott züchtigt. Und Gott züchtigt seine Kinder. Also zwei Punkte. Erstens, Gesinnung. Stimmt die Gesinnung nicht und beharrt man auf dem falschen Weg, dann kann der Herr eingreifen und kann züchtigen und kann verhindern, dass sein Kind ihm noch mehr Unehre macht. Das sind die beiden Punkte, die wichtig sind bei Gläubigen. Bei Ungläubigen ist es wieder anders. Es gibt ja solche, die bekennen sich zum Herrn, sind aber nicht wirklich von neuem geboren und die gehören dann nicht eben unter diese beiden Punkte, sondern da gibt es dann andere Möglichkeiten, wie der Herr hier eingreift, zum Beispiel durch Erkenntnis der Wahrheit. Das wäre das Schönste, wenn jemand, der meint, ich gehöre zu Jesus und aber durch seine Werke beweist, dass er eigentlich nicht zu ihm gehört, dass der Herr ihm Erkenntnis schenkt und dass er die Wahrheit erkennen darf. Da gibt es noch andere Varianten, auf die wir jetzt nicht eingehen. Also wir haben hier Zucht, nicht Verdammnis als fünften Punkt. Und wir haben noch einen weiteren Punkt, der auch als eine Art Gericht betrachtet werden kann. Und das würde ich gleichsetzen mit Läuterung. Und das ist das, was auch schwerpunktmäßig Petrus hier im Sinn hat, wenn er von dem Gericht am Haus Gottes spricht. Gott möchte, dass sein Haus, das sind alle wahren Gläubigen weltweit, also alle, die an das Evangelium, an Jesus Christus glauben, die zählen zur Familie Gottes und zum Haus Gottes, unabhängig von der Gemeinde, in der sie sich befinden. Die Gläubigen kommen natürlich örtlich zusammen in einer Gemeinde und eine örtliche Gemeinde ist nicht gleichzusetzen mit der universellen Gemeinde, mit der Gemeinde Jesu Christi weltweit, die seinen Leib darstellt. Und sein Haus, das möchte er läutern und somit gebraucht er auch Verfolgung, und das ist ja genau das Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen im Petrusbrief, er gebraucht Verfolgung, um dieses Ziel zu erreichen. Und das kann in zwei Bereichen geschehen. Einmal Läuterung einer Gemeinde im Allgemeinen. Was ist damit gemeint? Die Gemeinde kann auch als Wohlfühloase aufgefasst werden. Vor allem, wenn man in einem Gebiet lebt, wo keine Verfolgung da ist, kommt man in die Gemeinde, man fühlt sich wohl, man ist zusammen, man ist miteinander, man freut sich an der Gemeinschaft und man darf sich daran ja auch erfreuen. Aber es kann natürlich auch sein, dass manche mitkommen und sich wohlfühlen, weil die Gläubigen einfach so nett sind. Und ja, sie betrachten sich als zugehörig, als dabei seiend und eignen sich auch entsprechend die Sprache der Bibel an, ja, sprechen von Wiedergeburt von Jesus Christus und so weiter und fühlen sich da wohl und dann kommt die Verfolgung. Dann kommt die Verfolgung und man wird aufgefordert, sich zum Herrn im Angesicht des Todes zu bekennen. Und in dieser Verfolgung wird die Gemeinde geläutert. Und dann werden einige sagen, ja Moment mal, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Ja, ich wollte mich doch hier eigentlich wohlfühlen. Und jetzt kommt die Verfolgung und ich bin dann mal weg. Ja. Also ich nicht, aber ich hoffe es nicht. Sondern derjenige, der dann eben nicht echt ist. Und so wird die Gemeinde geläutert und in Zeiten der Verfolgung verkleinert sich die Gemeinde auf diese Art und Weise, sodass dann eben die übrig bleiben, die gläubig sind. Das heißt natürlich nicht, dass jemand, der nicht gläubig ist, nicht auch ihn verleugnen kann. Aber grundsätzlich haben wir diesen Zusammenhang, Läuterung der Gemeinde. Ich sage kann, nicht soll. Nicht, dass mich jemand da falsch versteht. Aber wir haben diesen Zusammenhang, diese Läuterung geschieht. Das Gericht fängt am Haus Gottes an. Gott möchte, dass seine Gemeinde eine Gemeinschaft von Heiligen ist und er gebraucht, um dieses Ziel zu erreichen, auch Verfolgung. Dann kann Leid auch eine persönliche Läuterung bewirken. Davon lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Und zwar sagt Paulus in Vers 7 folgendes: Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Also dem Paulus wurde ein Engel Satans gegeben, um ihn zu schlagen. Und dieser Engel Satans hat entsprechend etwas bewirkt bei Paulus, was ihm nicht gefiel. Viele Ausleger sind der Meinung, es hängt mit seinem Augenleiden zusammen. Und das ist auch gut möglich. Und das hat ihn gedemütigt. So drückt er sich selbst aus. Er sagt erstmal in Vers 8, seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Das ist auch interessant. Er hat diesem Engel Satans nicht gesagt, weiche von mir und einen Kampf mit ihm aufgenommen, sondern er hat den Herrn gebeten, dreimal, dass er von ihm ablassen soll. Und was sagte der Herr in Vers 9? Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Er soll sich damit abfinden. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten, jetzt spricht wieder Paulus, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also Paulus hat das angenommen vom Herrn, diese Demütigung. Und dadurch wird auch klar, so jemand wie Paulus hat auch das gebraucht, dass er gedemütigt wird. Und wenn Paulus das gebraucht hat, dass er gedemütigt wird, dann soll niemand von uns denken, dass er frei davon ist, von der Gefahr, hochmütig oder stolz zu werden. Das ist eine sehr große Gefahr für jeden. Natürlich noch mehr für solche, die jetzt solch einen Dienst wie Paulus hatten, die jetzt Offenbarungen zum Beispiel bekommen haben wie Paulus oder andere, die halt mehr im Mittelpunkt stehen, als jemand, der seinen Dienst eher im Hintergrund tut. Aber das hatte ich ja auch schon mehrmals betont. Also er hat Wohlgefallen daran und so sollen wir es halten. Wir sollen bereit sein, auch das anzunehmen. Es anzunehmen, wenn wir Leid durchmachen, wenn wir Verfolgung, wenn wir Ängste durchmachen, um des Christus willen. Wir sollen es nicht nur annehmen, sondern wie der Herr sagt, wir sollen uns darüber freuen. Also es bewirkt auch im ganz persönlichen Läuterung. Läuterung der Gemeinde auf der einen Seite und persönliche Läuterung auf der anderen Seite, dass wir nämlich zum Beispiel von Hochmut zu Demut gebracht werden oder dass sogar verhindert wird, dass wir erst hochmütig werden. Kommen wir zurück zum ersten Petrusbrief, denn die Zeit ist da, Vers 17, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wir haben jetzt einiges über diese Gerichte gesehen und jetzt in dem Zusammenhang ist eben gemeint das Gericht beim Haus Gottes, also die Läuterung des Hauses Gottes. Und wenn das so ist, wenn das geschieht, wenn Gott so handelt mit dem Haus Gottes, also wenn Gott möchte, dass sein Haus, seine Gemeinde heilig sei und geläutert sei, wenn das sein Ziel ist, dann sagt Petrus, wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Also wenn Gott mit seinen Kindern so umgeht, dass er sie läutert, dass er sie züchtigt und nicht, dass er sagt, alles ist gut, egal was du tust, es ist alles in Ordnung, sondern wenn er wirklich seine Kinder züchtigt, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Wie wird das Ende sein? Und das haben wir jetzt schon gesehen im Rahmen der Gerichte. Das Ende wird kein angenehmes Ende sein. Und ich schlage zwei Stellen dazu noch auf. Offenbarung 20 schlage ich jetzt nicht nochmal auf. Ich erinnere aber daran, dass es die Stelle, wo die Menschen vor Gott erscheinen müssen und Bücher geöffnet werden, und sie dann gerichtet werden nach den Werken, die in den Büchern stehen. So wird Gott richten, das ist das Gericht vor dem großen weißen Thron oder eben das jüngste Gericht. Und vor diesem Gericht müssen alle Ungläubigen erscheinen. Und wie ich gesagt hatte, gemäß der Zusage des Herrn Jesus müssen Gläubige vor diesem Gericht nicht erscheinen. Denn der Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das heißt, wenn man da mal ist, an diesem Ort vor dem großen weißen Thron, dann weiß man, es gibt kein Zurück mehr und keine Möglichkeit mehr, gerettet zu werden. Und Ähnliches wird gesagt im 2. Thessalonicher Brief. Kapitel 1. Und zwar auch hier geht es erstmal um Bedrängnisse, um Nöte. In Vers 4, Kapitel 1, Vers 4. Sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Also auch die Thessalonicher hatten Bedrängnisse und Verfolgungen zu ertragen. Und in Vers 5 lesen wir, sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Wir sehen auch hier diesen großen Kontrast. Wir haben auf der einen Seite Gläubige, die hier, während sie auf der Erde sind, Verfolgung erleiden und erdulden müssen, die Bedrängnisse erleiden müssen. Wie Paulus gesagt hat, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und wir sehen dann, der Herr bei seiner Wiederkunft, er kommt wieder, er schenkt den Seinen Ruhe. Die Gläubigen, die werden nicht mit Angst und Zittern auf das Kommen des Herrn warten, beziehungsweise das Kommen des Herrn erleben, sondern die werden das mit Ruhe erleben. Die werden Ruhe haben und diejenigen, die die Gläubigen bedrängt haben, die werden dann der Bedrängnis ausgesetzt. Und nicht nur Bedrängnis, sondern, wie es hier heißt, sie werden Strafe erleiden, ewiges Verderben. Und das passt auch wieder zu dem, was wir gesehen haben. Sie müssen Strafe erleiden, weil sie nicht sagen können, der Herr Jesus hat für mich die Strafe getragen. Deswegen müssen sie selbst diese Strafe erleiden, das ewige Verderben vom Angesicht des Herrn, während wir als Gläubige wissen, der Herr Jesus hat unsere Strafe getragen. Und deswegen werden wir nicht nochmals bestraft. Wenn wir als Gläubige vor Gott treten müssten und Gott sagen würde, du hast die und die und die Sünde begangen, jetzt wirst du bestraft, du kommst in die Hölle oder im Katholischen gesagt wird ins Fegefeuer, würde es bedeuten, dass die Strafe ein zweites Mal bezahlt würde. Denn der Herr Jesus hat ja alles bezahlt. Wenn jetzt nochmal die Gläubigen bezahlen müssten, dann würde es bedeuten, dass die Strafe würde nochmal gefordert und das passt dann zum Gesamtzeugnis der Schrift einfach nicht zusammen. Der Herr Jesus hat es vollbracht. Er hat ein vollkommenes Erlösungswerk vollbracht. Und das reicht aus für alle unsere Sünden und nicht nur für einen Teil unserer Sünden, sondern er hat für alles bezahlt. Und somit haben wir Ruhe, wenn er wiederkommt. Wir dürfen da ruhig sein und werden diese Ruhe dann auch erfahren werden. Im Gegensatz, die, die uns bedrängen, wenn sie nicht vorher zur Umkehr gelangen und gerettet werden, dann werden sie dieses ewige Verderben erdulden müssen. Dann haben wir noch in Lukas einige Worte des Herrn Jesus selbst. Da lesen wir diese Geschichte, diese Begebenheit vom reichen Mann und vom armen Lazarus, Lukas 19 bis Vers 31. Wir werden das wegen der Länge jetzt nicht komplett lesen, denn ich denke mal, die meisten werden das kennen. Es geht um diese Situation, wo zwei Personen sterben. Auf der einen Seite ein reicher Mann, der seine Augen in den Flammen wieder auftut und Pein erleidet. Und auf der anderen Seite der arme Lazarus, der getröstet wird im Schoß Abrahams. Und auch dieses zeigt diesen Kontrast auf. Auf der einen Seite eben der Ort der Qual für den Ungläubigen und auf der anderen Seite der Ort des Trostes für den Gläubigen. Und es gibt viele andere Stellen, auch vom Herrn Jesus selbst, wo er von der ewigen Hölle spricht. Und auch den Herrn Jesus müssen wir hier ernst nehmen in dem, was er sagt. Auch wenn es so ist, dass wir natürlich menschlich gesehen, wenn wir darüber nachdenken, eine Hölle mit Qual und so weiter, das ist etwas, was, denke ich, für niemanden angenehm ist. Auch wenn man weiß, man wird an diesen Ort nicht kommen, ist es kein angenehmer Gedanke. Aber es ist so, dass wir im Wort Gottes eben auch Dinge haben, die uns vielleicht menschlich gesehen nicht so sehr gefallen, die aber doch wahr sind und die gelehrt werden müssen, auch gerade im Hinblick auf diejenigen, die eben nicht im Glauben sind und die in der Gefahr sind, dorthin zu gelangen an diesen Orten. Das wünschen wir ja niemanden. Und das zu beschönigen und zu sagen, ist doch alles nicht so schlimm, wäre jetzt nicht die richtige Antwort, sondern wir wissen, das wird so sein, das wird passieren. Und deswegen müssen wir auch entsprechend im Rahmen des Evangeliums, der Verkündigung des Evangeliums, darauf hinweisen. Und es bringt auch nichts, die Begriffe hier umzudefinieren, zu sagen, ewig ist gar nicht ewig. Wenn wir andere Stellen anschauen, wo es um das ewige Leben geht, dann wissen wir auch, das ewige Leben ist ewig, ist es ohne Ende. Und das Adjektiv, das muss man betonen, das Adjektiv ewig unterscheidet sich vom Substantiv. Es gibt ja dieses Äon. Und es wird immer wieder darauf hingewiesen, dieses Äon kann ja auch einen zeitlich begrenzten Zeitabschnitt bedeuten. Das ist richtig, das Substantiv kann sich auf eine begrenzte Zeit beziehen, das Adjektiv aber nicht. Das Adjektiv ewig bezieht sich immer auf einen Zeitrahmen ohne Ende. Und das ist wichtig und wer das noch nicht gemacht hat, der kann gern mit einer Konkordanz da mal alle Bibelstellen durchschauen im Neuen Testament mit ewig. Um zu sehen, es ist wirklich so, das Adjektiv bezieht sich eben nicht auf einen kurzen Zeitraum, sondern eben auf ewig, so wie wir auch den Begriff verstehen. Und deswegen ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Ende der Ungläubigen sein wird, und zwar nicht mit Schadenfreude, sondern eben mit dem Bewusstsein und mit dieser Liebe und begleitet eben damit, dass wir nicht wünschen, dass dort jemand hinkommt. Und so sollten wir beten für unsere Angehörigen, für unsere Familien, für unsere Freunde und Bekannten, dass sie doch das Evangelium erkennen und ergreifen und das ewige Leben empfangen durch die Gnade Gottes. Also so viel zu dieser Aussage. Petrus macht hier einen Kontrast, ohne genau das zu beantworten. Er sagt, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Fragezeichen. Aber an anderen Stellen in der Bibel wird dieses Ende ganz klar aufgezeigt und beantwortet. Und er betont das nochmal, er geht nochmal darauf ein im nächsten Vers. Er sagt, und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder sich wiederfinden? Hier haben einige Ausleger festgestellt, dass es hier um ein Zitat geht aus der Septuaginta, aus Sprüche 11, Vers 31. Eine Lesart, die abweicht von Sprüche 11, Vers 31 nach dem hebräischen masoretischen Text. Denn wenn wir Sprüche 11, 31 aufschlagen, dann lesen wir da ein bisschen was anderes. Da heißt es, siehe, dem Gerechten wird auf Erden vergolten, wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder. Und hier im Neuen Testament lesen wir, und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Also wir sehen, es gibt hier eine leichte Abweichung, die aber die Bedeutung auch ganz schön verändert. Im Hebräischen ist diese Abweichung nicht so groß wie jetzt in unserer Übersetzung. Und hier müssen wir eines uns vor Augen führen. Im Neuen Testament, wenn das Alte Testament zitiert wird, dann wird sehr häufig aus der Septuaginta zitiert. Die Septuaginta war eine griechische Übersetzung des Alten Testaments, die vor Christus, also im 2., 3. Jahrhundert vor Christus zusammengestellt worden ist und die sehr weit verbreitet war. Und wenn man auf Griechisch gesprochen hat, sich unterhalten hat und auch das Wort weitergegeben hat, weil viele Griechisch eben verstanden, dann hat man auf diese Übersetzung zurückgegriffen. Und dazu müssen wir uns vor Augen führen, der masoretische Text ist etwa vom Jahr 1000 bis 1100 nach Christus. Das ist diese Überlieferung der Masoreten. Und auf diesem masoretischen Text basiert unser Altes Testament. Und an manchen Stellen sehen wir, diese beiden Texte weichen ab voneinander. An vielen Stellen aber sind sie übereinstimmend und passen einfach. Und dann gibt es einzelne Stellen, wo wir diese Abweichung haben. Und dann macht es auch Sinn nachzuforschen, wie heißt es hier in anderen hebräischen Texten, zum Beispiel wie heißt es in den Qumran-Texten, um dann dem genauer auf den Grund zu gehen. Hier bezieht sich Petrus eben auf die Septuaginta. Allerdings lässt er diesen Wortlaut laut der Septuaginta einfach mit einfließen in den Text. Er sagt nicht, es steht geschrieben und zitiert, sondern er lässt es mit einfließen, wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden. Und ich werde das nochmal aufgreifen das nächste Mal, denn ich konnte jetzt nicht nachschauen, wie heißt es in Qumran, denn diese Texte sind nicht frei verfügbar. Es gibt allerdings einige Bezahlversionen, auf die man zugreifen kann, und ich habe vor, mir da eine zu besorgen, und ich sage euch dann, wie es hier im hebräischen Qumran-Text lautet, weil das noch ganz interessant ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier bei der Überlieferung des masoretischen Textes irgendwo mit der Zeit ein Abschreibfehler passiert ist. Wenn ein Abschreibfehler passiert, heißt das nicht, dass wir das Wort Gottes in Frage stellen müssen. Das ist ganz wichtig, das zu betonen, denn der Originaltext, das ist der inspirierte. Über die Jahre können aber bei den überlieferten Texten Abschreibfehler vorkommen, die Gott auch zugelassen hat, so muss man das auch sagen. Und dann ist es wichtig, dass Übersetzer, Bibelübersetzer zum Beispiel, das auch mit betrachten und überlegen, wie lautet wirklich das Original. Also das ist wichtig, das zu betonen. Da Petrus eben hier diese griechische Version zitiert, gehe ich jetzt davon aus, dass er die richtige Quelle zitiert und dass wir hier nicht mit einem falschen Text hier konfrontiert werden. Er sagt, wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden, passend zu dem, was er vorher gesagt hat. Mit Not wird der Gerechte gerettet. Nun wollen wir inhaltlich darauf eingehen, was heißt mit Not? Auch hier kommen manche zu einem falschen Schluss. Sie sagen nämlich, wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, das bedeutet, der Gerechte schafft es kaum oder gar nicht. Ja, er wird mit Not gerettet, das heißt, der eine Gerechte wird gerettet, der andere Gerechte wird nicht gerettet. Der eine wird gerettet, der andere hat so eine große Not, sozusagen, dass er es nicht schafft. Und das müssen wir uns deswegen auch genauer anschauen. Erstmal, was bedeutet dieses Wort mit Not? Was steht hier wörtlich im griechischen Text? Und da hilft es wieder, andere Bibelstellen aufzuschlagen, wo dieses Wort auch auftaucht. Mit Not könnte man auch übersetzen mit Mühe. Mit Mühe. Und das ist unterstützt durch eben andere Bibelstellen. Man könnte auch sagen, mit Mühe, mit Schwierigkeiten oder mit Bedrängnissen. Aber Mühe ist eine Übersetzung, die auch sehr gut passen wird. Wenn der Gerechte nur mit Mühe gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Und schauen wir hier in Apostelgeschichte, Kapitel 27, In Vers 7 lesen wir Folgendes. Da wir aber während vieler Tage eine langsame Fahrt hatten und nur mit Mühe in die Nähe von Knidos kamen, weil der Wind uns nicht hinzuließ, so segelten wir unter Kreta hin gegen Salmone. Also hier wird es auch, hier geht es um diese Schifffahrt, mit Mühe übersetzt. Und dann im gleichen Kapitel Vers 8 noch, im gleichen Kapitel. Und indem wir mit Mühe der Küste entlang fuhren, kamen wir an einen Ort, die Schönen Häfen genannt, in dessen Nähe die Stadt Lasea war. Also auch hier wieder mit Mühe. Dann in Vers 16. Als wir aber an einer kleinen Insel, Glauda genannt, vorbeifuhren, konnten wir kaum das Beiboot meistern. Also hier ist es mit kaum übersetzt, aber im Griechischen haben wir hier wieder das gleiche Wort. Konnten wir nur mit Mühe das Beiboot meistern. Dann schauen wir noch eine Stelle im Hebräerbrief an, die auch diesem Prinzip entspricht. Und zwar, hier kommt jetzt nicht das Wort vor. Also das Wort, das haben wir jetzt hier gesehen in Apostelgeschichte, mit Mühe. Und passend dazu, sagt der Hebräerbrief, spricht er wieder von Züchtigung. Wenn ihr Züchtigung erduldet, Hebräer 12, Vers 7, wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Also Züchtigung ist ein Zeichen dafür, dass man wirklich gerettet ist, dass man wirklich das Heil in Christus hat. Und Paulus, und das habe ich schon erwähnt, aber wir wollen die Stelle auch anschauen, sagt in Apostelgeschichte 14, Vers 22, dabei stärkten sie die Seele der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Und da sehen wir durch die Verwendung des Wortes in der Apostelgeschichte und anderen Bibelstellen, die uns zu dem Thema Aufschluss geben, dass mit Not gerettet wird, gleichzusetzen ist, der Gerechte wird nur mit Mühe gerettet oder mit Schwierigkeiten, mit Bedrängnissen. Denn er muss durch Schwierigkeiten und Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Es ist kein einfacher Sonntagsspaziergang, auf den man sich begibt, wenn man sich in die Nachfolge des Herrn begibt, sondern es ist ein Weg durch Schwierigkeiten, durch Bedrängnisse mit Mühen, ein Weg mit viel Mühen. Es ist aber kein unsicherer Weg, es ist kein Heil, das an einem seidenen Faden hängt. Der Herr Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen, und mein Joch ist sanft. Ich habe es jetzt mehr oder weniger frei zitiert. Er sagt, wir sollen ein Joch aufnehmen, wir haben ein Joch aufzunehmen, nämlich sein Joch, aber er hilft beim Tragen. Er hilft uns durchtragen, er hilft uns durch alle Nöte und Bedrängnisse, und wir dürfen diesen ganzen Weg gehen mit dem Frieden des Herrn, mit seiner Hilfe, mit seiner Gnade. Aber eben äußerlich durch Schwierigkeiten und Bedrängnisse, und das muss sein, dass wir durch Schwierigkeiten und Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und das ist der gesamte Zusammenhang auch von Petrus. Wir haben die ganze Zeit jetzt mehrere Predigten von Verfolgung, von Leid um des Herrn willen gehört. Und das meint Petrus hier auch. Er meint nicht, dass man es knapp schafft und vielleicht gar nicht schafft, sondern dass der Weg in die Ewigkeit ein Weg mit Nöten, mit Bedrängnissen, mit Mühen eben ist. Aber es ist ein sicherer Weg, denn der Herr Jesus ist der Weg. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er hat uns gesagt, er gibt uns ewiges Leben. Und auch hier kann man dieses gleiche Prinzip, diesen Begriff betrachten und genau das Gleiche feststellen. Wenn wir jetzt ewiges Leben haben, dann haben wir es in alle Ewigkeit. Denn hier wird auch das Adjektiv verwendet, was bedeutet ohne Ende. Und wenn wir es haben, dann kann es uns morgen nicht genommen werden. Wenn es uns morgen genommen würde, dann hätten wir niemals ewiges Leben gehabt. Denn dann hatten wir etwas, was ein Ende genommen hat. Wenn wir es aber jetzt haben, dann haben wir es in Zeit und in Ewigkeit. Und das ist das Zeugnis der Schrift. Und Bibelverse, die scheinbar etwas anderes zu sagen scheinen, wie manche zum Beispiel diesen Vers im Petrus nehmen, die sind im Zusammenhang oft sehr einfach aufzulösen. Und andersrum geht es aber nicht. Wir können nicht sagen, wir verlieren unser Heil vielleicht morgen wieder und all diese Stellen plausibel erklären, die uns von der Sicherheit des ewigen Heils etwas mitteilen, wie dass wir jetzt ewiges Leben haben. Und es ist auch wichtig, wenn wir zum Beispiel mit einem Katholiken sprechen, dann ist diese Stelle in 1. Johannes 5 eine der wesentlichen Stellen zum Zeugnis. Denn die katholische Kirche sagt, niemand darf sich seines Heils sicher sein. Und wer sich seines Heils sicher ist, der sei anathema, der sei verflucht. Das ist die katholische Lehre. Und als Antwort darauf ist diese Stelle in 1. Johannes 5 eben eine geeignete Stelle, wo es heißt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also wir dürfen wissen, wir haben ewiges Leben. Wenn wir meinen, wir könnten es morgen wieder verlieren, dann dürfen wir auch nicht behaupten, wir haben es jetzt. Denn wir haben es jetzt und wir haben es in alle Ewigkeit. Also da müssen wir auch konsequent sein, wie wir Zeugnis geben und mit dem, was wir sagen. Diese Lehre ist wichtig, denn das ist das, was die Gläubigen stärkt, gerade in Zeiten der Verfolgung. Wenn Verfolgung kommt, wenn Not kommt, wenn Leid kommt, genau dann müssen wir sicher sein, der Herr wird uns nicht loslassen. Er wird uns durchtragen, er wird uns durchbringen, egal ob sie uns herausfordern, ihn zu verleugnen, und sie uns foltern, egal was passiert, der Herr wird es tun. Auf unsere eigene Kraft können wir uns nicht verlassen. Jetzt können wir sagen, meine Kraft reicht. Aber wenn wir in dieser Situation sind, woher sollen wir wissen, ob die Kraft reicht? Die Kraft reicht nicht, aber die Kraft des Herrn reicht. Es ist seine Kraft, es ist sein Werk, es ist seine Gnade, die er uns geschenkt hat, und es ist sein Durchtragen, das er uns verheißen hat. Und keines seiner Schafe wird verloren gehen. Das hat er zugesagt. Er ist der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe gelassen hat und der für die Seinen sorgt und der sie ans Ziel bringt. Und deswegen ist er ja auch der gute Hirte. Ein anderer Hirte würde das nicht schaffen. Aber der Herr Jesus, der sorgt sogar für das Schwächste seiner Schafe, seiner wahren Schafe, muss ich dazu natürlich sagen. Und deswegen dürfen wir uns freuen und fröhlich sein, egal was auch passiert, dürfen wir uns auf den Herrn verlassen und müssen nicht ängstlich in die Zukunft schauen. Kommt die Verfolgung, kommt die Not, was werde ich tun, wie werde ich mich verhalten? Natürlich sollen wir den Herrn bitten, dass wir ihm treu sind und alles daran setzen, ihm auch treu zu sein. Denn dazu fordert er uns auf. Damit möchte ich schließen.